Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute zu Gast Alex Volz, Mitinhaber der Fotzenspanglerei, Unternehmer und jemand, der Führung nicht aus der Theorie, sondern aus dem echten Leben kennt. Wir sprechen darüber, warum Führung zuallererst eine Frage der Haltung ist, warum sie immer bei uns selbst beginnt und weshalb gute Führung mehr bindet als jedes Gehalt. Alex nimmt uns mit in seine ganz persönliche Reise, von den ersten prägenden Erfahrungen in der Ausbildung bis hin zu seiner heutigen Rolle als Unternehmer und Coach für sein Team. Eine Folge über Haltung statt Hierarchie, über Vertrauen statt Kontrolle und über das, was Führung im Kern wirklich bedeutet, Menschen wachsen zu sehen. Viel Spaß beim Reinhören und wie immer gilt, Führung beginnt bei dir.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, Alex, schön, dass du heute da bist. Mich freut sehr, dass wir jetzt nach deiner Frau auch dich begrüßen dürfen.
Ladies first.
Ja, genau. Wir haben der Petra einen Vortritt gelassen. Erste Frage, wie immer, wie geht's dir heute?
Auf dem aufsteigenden Ast, würde ich sagen. Du hast das ja auch mitbekommen, mit Sicherheit, die Erkältungswelle rollt durchs Land, die geht auch an uns nicht spurlos vorbei, aber nein, grundsätzlich geht's mir hervorragend und auch von solchen Kleinigkeiten lassen wir uns nicht aus der Bahn schießen.
Sehr, sehr gut. Ja, man hört es gar nicht so schlimm tatsächlich.
Zum Glück. Es ist pünktlich zum Podcast hat die Nase wieder aufgemacht.
Ja, spannend. Ja. Was hat dir die letzten Wochen so beschäftigt?
Ach, tatsächlich waren das einige Dinge. Für die Praxis stehen Wachstumsthemen an, da geht es darum, das Team zukunftsfähig aufzustellen, neue Leute an Bord zu holen. In dem Business, das ich selber betreibe, sind dieses Jahr brutale Veränderungen passiert, wo ich Themen auf eigene Beine nochmal gestellt habe. Also viel Veränderung dieses Jahr, viel Konsolidierung, was auch ein Stück weit Rückzug für uns bedeutet hat und zu sagen, okay, wir schauen zum einen mal auf uns, schnaufen mal wieder durch, aber sortieren die Dinge, die über die letzten Jahre gewachsen sind, auch mal wieder, dass sie für die Zukunft funktionieren und sind jetzt wieder an einem Punkt, dass wir den Blick wieder nach vorne und auch nach außen richten können. Und da ist uns gerade über den Sommer brutal bewusst geworden, wie notwendig das war, auch mal nicht auf die Bremse zu treten, aber zumindest mal eine Pause einzulegen, um diese Konsolidierung zu machen und alles mal wieder so zu strukturieren, dass es dann wieder weitergehen kann.
Dass man die nächsten Steps wieder gehen kann.
Ja, genau.
Um die Hörer mal so ein bisschen abzuholen, möchtest du mal so ein bisschen erklären, was du genau alles machst?
Das ist eine Frage, die kriege ich ganz oft gestellt. Letztens auch von dem lieben Christian Lärm, der zum Notfalltraining bei uns war, der sagte, Alex, was machst du eigentlich? Es ist mir nicht klar hier. Also, ich hole mal ganz kurz aus. Ich bin eigentlich ein gelernter Kaufmann, habe irgendwann berufsbegleitend BWL studiert, habe viele Jahre in der IT verbracht, mich da eher mit organisatorischen, strukturellen Themen beschäftigt und habe jetzt seit fast 7 Jahren das große Vergnügen, mit der Petra zusammen die Zahnarztpraxis zu betreiben, die Fotzenspanglerei. Und dort kümmere ich mich vorrangig um alles, was die Verwaltung und Organisation angeht. So, dass Petra sich aufs Behandeln konzentrieren kann. Das heißt, alles, was außerhalb vom Behandlungszimmer zu regeln ist, das Personelle, aber auch wenn irgendwelche Geschichten mit dem Equipment sind, da alles Mögliche, das landet bei mir und natürlich durch meine berufliche Vergangenheit immer dann, wenn etwas nach Computer aussieht oder mit Strom betrieben ist und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Ruf nach mir nicht weit.
Ja, also beim Zahnarzt da einiges, oder?
Ja, ganz genau. Und neben der Praxis habe ich mir eine eigene Selbstständigkeit noch aufgebaut, wo ich die Themen Führung, Organisation, also diese ganze Erfahrung, die ich aus meiner gesamten beruflichen Laufbahn bislang und speziell in der Praxis gesammelt habe, wo ich das auch an andere Praxen und Inhaber gerne weitergebe.
Ich finde es unglaublich spannend, weil wir haben da schon mal drüber geredet, dass du die Frage ja oft gestellt kriegst. Aber so eine heimliche Leidenschaft, du hast es ja gesagt, oder heimlich ist sie ja gar nicht, aber eine große Leidenschaft ist ja bei dir das Thema Führung, gell?
Ja.
Wie geht's dir, wenn du das Wort Führung hörst? Was kommt dir da als erstes in den Kopf?
Da kommen ganz viele Dinge in den Kopf. Speziell im Kontext der Dentalbranche kommt mir in den Kopf, dass ganz viele Praxen zwar einen Chef haben, aber de facto führungslos sind. Mhm. Das ist ein Bild, das wir immer wieder gespiegelt bekommen von den vielen Zuschriften, die speziell Petra auf Social Media bekommt. Und immer dann, wenn ein Führungsvakuum besteht, beginnen die Dinge sich zu verselbstständigen. Die eigene Führungserfahrung über die Jahre im Job hat mir vor allem gelehrt, dass es deutlich mehr Führungspositionen zu besetzen gibt, als gute Führungskräfte unterwegs sind. Das heißt, ich habe auch sehr viel ambivalente Erfahrungen mit meinen eigenen Chefs gehabt. Und das schärft aber auf Dauer den Blick für, wie will ich selber die Rolle ausfüllen und was sind die Dinge, auf die ich besonders achten möchte, dass ich sie nicht tue und vielleicht auch, was sind Rezepte, die man sich abschauen kann für das eigene Wirken, ja.
Gab es da einen Moment, der da wirklich hängen geblieben ist oder waren das so Stück für Stück, also immer diese Menge an Erfahrungen?
Es waren tatsächlich mehrere Momente, die sich im Laufe der Zeit gezeigt haben, aber im Nachhinein lässt sich ein Muster erkennen, wenn du mit ein paar Jahren Abstand und auch verschiedenen Chefs in unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen Firmen, auch ganz unterschiedlichen Branchen drauf schaust, dann ergibt sich ein Muster. Witzigerweise begann das bei mir tatsächlich schon während der Ausbildung, wo ich eine Chefin hatte, die habe ich über die Ausbildungszeit echt abgöttisch geliebt, weil sie mir die Freiheit gegeben hat, obwohl ich ein Azubi war, mich selber ausprobieren zu können und sie mir vertraut hat, dass wenn ich mir was ausdenke, wenn sie mir eine Aufgabe übergibt, dass ich das schon anständig mache. Und ich hatte später Chefs, die der Meinung waren, sie müssten möglichst haarklein alles vorgeben oder kontrollieren und über jeden Schritt wachen und mir gefühlt auf der Schulter hocken. Und das waren üblicherweise immer Chefs, bei denen ich mich maximal unwohl gefühlt habe, weil du nie das Gefühl hast, dir wird vertraut, das, was du tust, hat irgendwie eine Relevanz beziehungsweise kann schon richtig so sein, sondern du hattest immer irgendwie den Gedanken, was kommt jetzt als nächstes für eine Reaktion oder wann quatscht er mir wieder rein oder warum mache ich das überhaupt?
Ja, das ist, ich finde das ein ganz spannendes Thema. Was für dich hier aber auch wichtig ist, ist das Thema Haltung, gell? Also da geht es ja viel um Werte, um wie gehe ich mit dem Menschen um, was vermittle ich dem auch? Vermittle ich ihm irgendwie Vertrauen oder eben nicht? Warum ist das Thema Haltung für die so wichtig?
Ich halte es deswegen eigentlich für den zentralen Aspekt in Führung, weil bevor du darüber nachdenkst, ob du jetzt die Fragetechnik beherrschst und in dem Einzelfall die Frage richtig gestellt hast oder ob du jetzt ein Feedback richtig gegeben hast oder vielleicht sogar, ob du dich in einem Gespräch vielleicht mal im Ton vergriffen hast. Das sind alles Dinge, über die kann man nicht hinweggehen im Sinne von, das ignoriert man, aber das sind alles verzeihbare Dinge, wenn klar ist, dass dir als Führungskraft, dass die Haltung gegenüber deinem Mitarbeiter stimmt. Und mit Haltung meine ich, wie stehe ich dir als Mensch gegenüber? Traue ich dir erstmal was zu? Möchte ich, dass du in deinem Job vorankommst? Möchte ich, dass du was dazu lernst, dass du wächst? Und einer meiner früheren Chefs, einer der guten, der hat mal gesagt, eigentlich ist es mein Job als Chef, dass ich mich selber überflüssig mache, weil du dann deinen Job selber machen kannst. Und was ich ganz viel beobachte oder was auch ganz oft von anderen zurückgespielt wird, ist, dass viele Chefs sich damit beschäftigen, dass du die Sache richtig machst, für die du zuständig bist, aber das ist ja eigentlich dein Job. Und mein Job als Führungskraft ist eigentlich, dass deine Rahmenbedingungen stimmen, dass es dir gut geht, damit du dich darum kümmern kannst, dass die Sache richtig erledigt ist. Also die Fachkraft kümmert sich um die Sache und der Chef kümmert sich um den Mitarbeiter. Und das hat aber was mit der Haltung zu tun, dass ich grundsätzlich erstmal positiv dem Menschen gegenüber eingestellt sein muss und erstmal mit sehr viel Wohlwollen agiere. Und das hat wieder ganz viel damit zu tun, bin ich mit mir selbst überhaupt im Reinen? Mhm. Und ich glaube, da liegt ganz viel begraben.
Ja. Ja, das ist spannend, gell, das Thema. Also wenn Haltung ist ja was, das kannst du ja schwer, also du kannst das verbal kommunizieren, nur wenn du nicht wirklich dahinter stehst, wenn es nicht wirklich authentisch ist, klappt es da halt auch keiner.
Es muss von innen rauskommen.
Genau.
Also wenn der andere das nicht spürt, dann kannst du dir die schönsten Unternehmensleitsätze an die Wand pinnen und du kannst es noch so oft in irgendwelchen Ansprachen bei der Weihnachtsfeier, beim Jahresauftaktmeeting oder sonst was erzählen oder im Personalgespräch daran erinnern. Wenn dein Gegenüber im täglichen Tun erlebt, dass du es anders handhabst, als dass du es sagst, dann kannst du es dir schenken.
Ist nicht glaubhaft.
Ja, genau.
Also Haltung, die Arbeit an sich selbst auch wichtiger als das x-te Kommunikationsseminar?
Die muss sogar ganz zu Anfang stehen. Wir haben jetzt im November habe ich wieder ein Seminar, wo ich für eine Gruppe von Zahnärzten, die so in ihren ersten Jahren der Praxis unterwegs sind, wo wir so einen Führungseinstieg machen, also eine Führung für Einsteiger habe ich es genannt. Und das ist die zentrale Botschaft. Du musst dich erst mit dir selber auseinandersetzen. Du musst dich selber kennen. Aus dem Grund, wenn du nicht weißt, wie du als Persönlichkeit gestrickt bist, was deine Werte sind und damit auch an welcher Stelle möglicherweise mal eine Werteverletzung bei dir stattfindet, dass ich mich in irgendeiner Art verhalte, ganz unabsichtlich und unbeabsichtigt, was bei dir aber eine Grenze überschreitet. Wenn du das nicht auf dem Schirm hast, dass da bei dir ein Wert, ein Bedürfnis, was auch immer jetzt gerade verletzt worden ist, dann kannst du darauf nicht angemessen reagieren, sondern dann geht bei dir nur irgendwo eine emotionale Lampe an, im schlimmsten Fall mit einer automatisierten Reaktion, weil dir das schon 100 Mal so passiert ist. Und dann kriege ich von dir eine Reaktion, die ich gar nicht einordnen kann, weil mir ist ja gar nicht bewusst, dass ich bei dir eine Grenze überschritten habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wer immer Führungsverantwortung übernehmen will, sich zuallererst mit sich selbst auseinandersetzt, weil ich habe keine Ahnung, wann ich bei dir einen Knopf drücke, auf den du automatisiert reagierst. Kennst du diese Diskussionen vielleicht aus dem privaten Umfeld, wo du Streitgespräche eigentlich mitsprechen kannst, dass du dich so nebendran stellen könntest und wie sagt, jetzt sagt er das, jetzt sagt sie das und du hast eigentlich, könntest du den Wortlaut synchronisieren. Kennst du das?
Ja.
Das sind genau diese Automatismen, weil du so festgefahren da drin bist. Und das hat damit zu tun, dass man sich nicht seiner eigenen Trigger, seiner eigenen Wertebedürfnisse bewusst ist, um dann entsprechend zu sagen, oh, warte mal, hier ist gerade, geht die Lampe an und du kommst aber in diesen Reaktionsspalt rein und sagen, jetzt laufe ich nicht in meinen Reaktionsautomatismus, sondern ich kann das abbiegen.
Hat aber viel mit Bewusstsein zu tun, gell?
Und das ist alles, ja.
Und mit einem ehrlichen Interesse an seinem Gegenüber.
Ja, es fängt sogar noch einen Schritt früher an, du musst dich selber trauen, dir mal einzugestehen, dass auch bei dir nicht alles perfekt ist und du musst bereit sein und den Mut haben, dich mit deinen eigenen Fehlern und Schwächen zu konfrontieren.
Ja, das kommt ganz schön weh, du manchmal.
Ja, das piekst manchmal ganz ordentlich, da ist die Spritze beim Zahnarzt echt harmlos. Aber es hilft nichts, es hilft nichts. Spätestens in der privaten Zweierbeziehung mit zwei Erwachsenen kann man sagen, ja, okay, dann findest du irgendwann so einen Modus operandi, wo beide den Weg gefunden haben und wissen, okay, spätestens übermorgen ist wieder alles in Ordnung. Aber jetzt kommt ihr ja auch in die Phase, wo so ein neuer kleiner Mensch dazu kommt. Der muss das ja alles erst lernen. Mhm. Und welchen Modus von Konfliktbewältigung kriegt der jetzt vorgelebt und damit unbewusst beigebracht?
Und das ist gar nicht so easy, wenn so ein dreijähriges Kind in der Früh keinen Bock auf Zähne putzen hat.
Argumentativ bist du dann nach einer Minute stehst du an der Wand und hast keinen Ausweg.
Definitiv,
ja. Ja, das ist klar.
Ja, aber das ist echt, das ist spannend, weil du es gerade ansprichst, gell, das ist so, ich muss sagen, das war für uns also ein Punkt, wo wir uns nun mal deutlich mehr mit unseren Triggern auseinandergesetzt haben, weil du auf einmal Dinge merkst oder mit Dingen konfrontiert bist, die du vorher noch nicht gehabt hast. Ja. Also was ist, wenn dir so ein Kind 3 Stunden lang obleert und du konntest einfach nichts machen?
Ja, dann bekommt das Wort Stressresilienz eine ganz neue Bedeutung.
Auf alle Fälle, ja. Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments. Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium, investieren in reale Werte. Werbung Ende. Was mich total interessiert, wie siehst du den Unterschied zwischen Führung aus Angst und Führung aus Vertrauen? Weil das hat ja auch ganz viel irgendwie mit der eigenen Haltung zu tun.
Meinst du, wie ich den Unterschied als Führungsstil sehe, also wenn die Führungskraft diese Ansätze wählt? Naja, du kannst das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich versuche mal einen reinzubringen, der sich eigentlich aus der Hirnforschung ergibt. Wenn du durch Angst führst, also der typische autoritäre Führungsstil, der noch so aus den 60ern, 70ern durchschwappt, dann hast du ja bei deinen Mitarbeitern nicht die Aufmerksamkeit auf dem, was zu tun ist, auf ihre Aufgabe, sondern die sind auf Fehlervermeidung aus. Mhm. Und in dem Moment, wo ich meine gesamte Gehirnkapazität auf Fehlervermeidung präge und sage, alles, was ich tue, habe ich immer diese beiläufige Spur, ich darf keinen Fehler machen. Verengst du rein neurologisch die Funktionsweise vom präfrontalen Kortex, also dein Gehirn ist per se eingeschränkt in seiner Leistungsfähigkeit, weil die Amygdala anspringt, über die Angsthormone verengt sich quasi deine Gedankenwelt und das führt dazu, dass Kreativität verloren geht, dass du dich möglicherweise nur noch an Vorschriften hältst, dass Kooperation mit anderen Mitarbeitern, mit anderen Abteilungen, vielleicht auch mit anderen Firmen, mit denen man zusammenarbeitet, immer nur darauf ausgerichtet ist. Wir haben das früher in der Firma, wo ich gearbeitet habe, wenn da so E-Mail-Verkehr stattfand, die wurden als CYA, Cover Your Ass. Also alles, was du tust, hat immer nur den Absicht, mir kann dafür keiner ans Bein treten. Und da kann sich, glaube ich, jeder an 3 Fingern abzählen, was das mit der Produktivität macht. Mhm. Das ist mal so die wirtschaftliche Auswirkung, die erste, die sofort auch in Zahlen dann spürbar ist. Und das hat aber im zweiten Schritt mit dem Betriebsklima hat das eine Auswirkung, dass das von Angst und dann im zweiten Schritt von Misstrauen geprägt ist. Da erhöht die Fluktuationsrate. Und dann im dritten Schritt, und dann wird es richtig gravierend, weil das sind so versteckte Kosten, die niemand auf dem Schirm hat, die Krankheitsquote geht hoch.
Ein Riesenthema.
Das ist ein brutal riesiges Thema. Und wenn du dir mal die Krankenkassenstatistiken anschaust, ich glaube, die sind letztes Jahr, sind die mal durch die Presse gegangen, dass die Krankschreibung oder der Anteil an Krankschreibungen, die primär auf eine psychische Diagnose, Überlastung, Burnout, Erschöpfungssyndrom, wie auch immer die heißen, die waren bei circa 30%. Primäre Diagnose. Da fehlen jetzt noch alle die wegen Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen krankgeschrieben waren, wo ja aber auch das Mentale im Hintergrund stehen kann. Also ich bin davon überzeugt, dass diese ganzen mentalen Themen, die dadurch mit verursacht werden können, mindestens die Hälfte aller Krankheitsausfälle machen.
Das ist unglaublich spannend. Wir haben uns sehr, sehr viel damit beschäftigt, weil wir immer mehr in Firmencoachings reingehen. Und für uns das Erste, was wir gesagt haben, wir müssen in Kooperation gehen, eben wie mit Menschen wie mit dir, die den Firmen auch lernen, wie sie richtig führen. Weil genau dieses Thema, und das ist jetzt egal, wir kooperieren ja auch mit dem Institut Allergosan, also mit Omnibiotik. Und jetzt, wer die Firma kennt, ne, die machen ja früh Stuhlanalysen und es geht eigentlich ums Thema Darm. Mhm. Aber wir sind da so früh im Austausch, was dieses Thema Psyche, wie das komplett mit dem Darm zusammenhängt, was wir für Auswirkungen haben aufgrund Stresssituationen.
Ja.
Und es unterstreicht genau das, was du sagst. Also das ist unglaublich, was wir da eigentlich für Hebel haben. Und tatsächlich ist es, glaube ich, immer noch nicht so ganz okay.
Dass das Bewusstsein für diese Zusammenhänge Psyche zu Darmgesundheit und wie wichtig Darmgesundheit überhaupt für den ganzen Organismus und für unsere Leistungsfähigkeit ist, das kommt nach meiner Wahrnehmung in den letzten 2, vielleicht 3 Jahren jetzt so Stück für Stück, aber es hat die breite Masse noch nicht erreicht, weil das Verständnis dafür erst in der breiten, klingt so blöd, in der breiten Bevölkerung ankommen muss, aber dass das wirklich ins Bewusstsein durchsickert. So wie jedem vollkommen klar ist, wenn du dich nicht bewegst, ist Kacke, wenn du rauchst, ist Kacke, wenn du den ganzen Tag mit Fast Food dich ernährst, dann ist das nicht so ganz gesundheitsförderlich. Aber was für eine Auswirkung mentaler Stress auf deine Darmgesundheit hat und wie relevant die ist, im Übrigen auch im soforten, in der sofortigen Verbindung mit Gehirnstoffwechsel, das ist ganz brutal.
Ja.
Und da hat die Führungskultur in dem Land einen ganz massiven Anteil dran, hierfür entweder eine gesunde Kultur zu sorgen oder eben für ganz schlechte Konditionen in der Firma. Und vielleicht den Bogen noch geschlagen, weil du ja eben den anderen Pol aufgemacht hast, Führung durch Vertrauen. Wir haben es ja ganz grob über alle Branchen, haben wir es mit einem stetigen, nicht nur mittlerweile Fachkräftemangel, sondern ganz grundsätzlich mit einem Arbeitskräftemangel zu tun. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Bedarf an Menschen, die irgendeine Aufgabe erledigen, als dass Menschen, die diese Aufgabe erledigen könnten, da sind. Das heißt, der Kampf um die Leute wird immer stärker. Also wo früher ein Arbeitgebermarkt war, der sich seine Leute aussuchen konnte, ist das heute gnadenlos umgekehrt. Und das merkst du in allen möglichen Bereichen, ob das die spezialisierten, hochspezialisierten Berufe sind, ob das bei uns die Dentalbranche ist. Du findest, glaube ich, keine Branche, die nicht über irgendwie Fachkräftemangel spricht. Und ich glaube oder ich bin davon überzeugt, das wird mit einer der zentralen Bausteine sein für Firmen, die in Zukunft erfolgreich sein wollen oder nicht. Wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um? Ist das ein gesundes Unternehmen? Und dann könntest du jetzt schon wieder den nächsten Schwung machen, wenn du so diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo so ganz unten Sicherheit steht, dass wir Mitarbeiter in Firmen nicht schlagen dürfte, selbstverständlich sein. Warum ganz viele aber sich mental geschlagen fühlen, das erschließt sich ja trotzdem niemandem. Also dieses Bedürfnis nach psychischer, nach emotionaler Sicherheit ist ja ein zentrales, grundlegendes Bedürfnis. Und solange das vernachlässigt wird oder wenn nicht erkannt wird, dass das ganz zentral ist, bin ich sicher, dass sich Firmen über kurz oder lang auch selbst vom Markt bereinigen werden, weil die Leute gehen.
Also du musst im Endeffekt deine eigene Firma, die in Unternehmenskultur in Anführungsstrichen sexy halten. Angenehm.
Angenehm, sie muss nicht zwingend sexy sein. Es gibt einfach Jobs, die sind per se, werden die nicht aufregend werden. Also jedes Mal, wenn ich Buchhaltung werden muss, habe ich jetzt keinen Freudenausbruch. Das bleibt ein aus meiner Perspektive wahnsinnig langweilige Tätigkeit. Aber die Rahmenbedingungen, das Miteinander, das ist das Entscheidende. Das muss stimmen.
Ich finde, weil also jeder von uns verbringt so viel Zeit in der Arbeit, wenn das nicht zumindest angenehm ist. Ich bin nicht so leistungsfähig, aus irgendeinem Grund, wenn ich merke, irgendwie mir geht es nicht so gut oder das ist irgendwie gerade eine Situation, die als ich früher meine Ausbildung gemacht habe und ich habe damals Elektriker gelernt, die Kommunikation auf dem Bau, das war für mich echt, ich habe gesagt, krass, ich bin da eingegangen wie so eine Pflanze, der du keinen Sauerstoff und kein Wasser gibst.
Ja, also mir fehlt glücklicherweise die Erfahrung auf dem Bau, aber ich kann mir vorstellen, dass der Kommunikationsstil eher ruppig ist.
Ja.
Eher ruppig und im Zweifelsfall auch nicht unbedingt mit dem Bewusstsein, was es beim anderen auslöst. Mhm. Und da dürfen wir, ohne dass es ins Huschi-Puschi abgleiten soll, da bin ich auch kein Riesenfreund von, aber wir dürfen uns immer mal bewusst sein, das, was wir sagen, kommt aus unseren gefilterten Gedanken, mit unseren Erfahrungen, dem, was uns gerade im Kopf umgeht und das, was uns gerade beschäftigt. Aber wir haben in der Regel keine Ahnung, mit was es unser Gegenüber gerade konfrontiert. Und möglicherweise sortiert der einen Satz, den wir sagen, auf eine komplett andere Art und Weise ein, als wir ihn gemeint haben. Und deswegen dürfen wir da, glaube ich, etwas sensibler werden, ohne dass das jetzt so eine weichgespülte Scheiße werden soll. Ja. Also wir dürfen in der Kommunikation trotzdem klar sein und klar bleiben. Aber ich glaube, es braucht ein ganz klares Bewusstsein für wertschätzend, menschlich. Wir dürfen sehr klar in der Sache sein, aber respektvoll im Ton.
Ja. Ja, und das unterstreicht ja dieses Thema Haltung. Also wenn ich respektvoll, wertschätzend mit einem Menschen umgehe und du hast jetzt gerade irgendwie eine Phase, wo es mal brennt, wo vielleicht die Ansagen einmal klarer auf den Punkt sind oder schärfer sind oder was, dann weiß derjenige normalerweise ja trotzdem, der hat ja nichts Abwertendes dann, sondern es ist einfach klar, es ist straight formuliert, aber die Haltung grundsätzlich verändert sich nicht. So.
Du hast einfach in den Zeiten, wo es ruhig ist, baust du eine stabile Beziehung zwischen den Personen auf, weil am Ende geht es egal, ob Mitarbeiter untereinander, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder im privaten Kontext. Das sind alles zwischenmenschliche Beziehungen. In unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Ausprägungen, da gelten manchmal unterschiedliche Spielregeln. Du wirst mit der Marie wirst du anders umgehen als mit einem Geschäftspartner oder auch mit deinen Eltern. Aber am Ende geht es immer darum, habe ich es geschafft, eine tragfähige, belastbare menschliche Beziehung aufzubauen, die es dann auch aushält, wenn ein einzelner Moment vielleicht nicht ganz so gelungen kommunikativ ist. Da kann man viel leichter drüber wegkommen und sagen, kurz daneben gegriffen, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Und dann kannst du weitergehen, als wenn so ein versauter Moment der Tropfen ist, der dann ein Fass zum Überlaufen bringt. Wir haben gerade die Tage, Petra hatte so einen Post zum Thema Teammeeting in Praxen gemacht. Und wir wissen schon, das ist immer, wenn wir dazu was machen, dann kommt immer eine ganze Menge zurück, weil das aus welchem Grund auch immer in vielen Praxen den Modus hat, einer spricht und erzählt, was ihm alles nicht passt und alle anderen sitzen betröppelt da. Das ist halt Thema verfehlt, wenn man über Teammeeting spricht. Aber da kam eine Nachricht zurück und die muss einen eigentlich sehr besorgen. Da schreibt eine Mitarbeiterin einer Praxis, ich habe eigentlich meinen Job immer geliebt in der Dentalbranche, die Aufgabe war immer cool, mein Team war immer cool. Aber dieses letzte Teammeeting und was da gesagt wurde, es reicht jetzt, ich gehe nach 17 Jahren aus der Branche raus. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn die Leute fehlen. Also wenn es nicht geschafft wird, ordentlich miteinander umzugehen und du darfst sehr klar ansprechen, wenn Fehler passieren, wenn was nicht in Ordnung ist und wenn auch was trotz Arbeitsanweisung zum dritten Mal nicht in Ordnung gemacht ist. Dafür gibt's Mittel und Wege, das anzusprechen und zu kommunizieren. Aber wenn jemand sagt, ich muss nicht nur die Arbeitsstelle, sondern eigentlich die gesamte Branche verlassen, weil ich es nicht mehr aushalte und ich muss mich jetzt selber schützen, dann ist richtig Alarm geboten.
Ist traurig.
Ja.
Krass. Ja, diese ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, du hast das auch in einem Beisatz schon mal so erwähnt. Dieses Thema Führung hat ja wahnsinnig viel mit Selbstführung zu tun. Also, was lerne ich von mir? Was ändere ich bei mir? Was schaue ich mir über mich an, dass ich wirklich mit anderen Menschen gescheit umgehen kann und auch die gescheit führen kann? Wie ist das bei dir selber? Wie hast du den Weg da hingefunden, dass du sagst, schau her, Führung, das funktioniert eigentlich dann erst richtig gut, wenn ich mit mir selber auseinandersetze?
Ja, ich habe relativ früh eigentlich unbewusst und dann mit Mitte 20 sehr bewusst angefangen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, aus den ganz normalen privaten Umbrüchen heraus, die man so hat, wenn so die erste große Trennung vorbei ist und man sich die Trauer aus dem Kissen geheult hat und dann sagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Und ich habe mir damals ganz konkret die Frage gestellt, was möchte ich denn für ein Mensch sein? Und habe das mal ganz global mit der Antwort versehen, ich möchte mich dahin entwickeln, dass ich mich selbst als Vorbild akzeptieren würde. Ganz allgemein global gesprochen. Und durch ganz viele Erfahrungen, ich hatte es vorhin gesagt, schon ab der Ausbildung, habe ich immer wieder gesehen, wie gehen Menschen, die in einer gewissen Verantwortung für mich stehen, wie gehen die mit mir um? Tut mir das gut, tut mir das nicht gut? Und erzeugt das bei mir eine Bereitschaft, denjenigen als Führungsfigur zu akzeptieren, was dazu führt, dass du auch bereit bist, jemandem zu folgen oder eben auch nicht. Gibt es eine ganz lustige Anekdote aus der Ausbildung, das hat mir meine Chefin damals erst nach Abschluss meiner Ausbildung erzählt. Wir haben damals so durch die Abteilungen rotiert, damit du überall mal reinschnuppern kannst. Und aus der Nachbarabteilung, da war eine Mitarbeiterin, eine Verantwortliche, die war mehr so vom alten Schlag und da war so diese Lehrjahre sind keine Herrenjahre, kennst du das? Ja. So, hast du auf dem Baum mit Sicherheit auch gehört. Ja. So, meine Chefin hat sich schon innerlich ins Fäustchen gelacht, weil sie wusste, was passieren wird. Weil ich habe halt früher schon nicht meinen Mund gehalten und habe gesagt, was ich denke, beziehungsweise wenn ich was nicht verstanden habe, dann habe ich es offen hinterfragt. Also mit ist so, bist bei mir noch nie weit gekommen. Und so ist es halt auch passiert, als ich in der Abteilung war und dann hat es keine 3 Tage gedauert, dass die Kollegin sich bei meiner Chefin ausgeheult hat und gesagt hat, der gibt wieder Worte, ich komme nicht mit dem klar. Da hat sie sich herzlich drüber totgelacht und hat gesagt, naja, das kommt davon, wenn du jemanden hast, der selber denken kann und auf der einen Seite wollte er das immer haben, weil er irgendwie so die Projekte auch mal in die Hand nimmt, die man ihm gibt und auf der anderen Seite beschwert er euch dann, wenn es eben so ist. Also dieses Gespür dafür, wie gehen die Leute mit dir um, erzeugt das in dir so eine Bereitschaft, ja, mit dem gehe ich mit und ich stelle mich auch ganz freiwillig mal in eine zweite Reihe oder hau mich im Sinne des Teams auch mal mit rein und akzeptiere jemanden als Führungsfigur oder bist du eigentlich in einer permanenten inneren Ablehnung? Und das hat sich so durch mein gesamtes Berufsleben durchgezogen, weil ich auch ganz oft einen Wechsel zwischen sehr guten und dann den krassen Gegensatz grottigen Chefs hatte, die das dann auch so klar in der Abgrenzung so transparent für mich gemacht haben. Und daraus ist für mich ganz viel sehr schnell klar geworden, wie will ich's haben? Und an welcher Stelle muss ich ganz klar darauf achten, wie ich auch explizit nicht sein will. Da hat sich ganz viel ergeben. Und dann kommen natürlich die Dinge dazu, dass du dich mit den einzelnen Instrumenten beschäftigst. Also wie funktioniert jetzt Führung auch mal in so einem ganz technischen Sinne, dass du dich mit den theoretischen Grundlagen beschäftigst und was alles dazu gehört. Aber das ist ehrlich gesagt alles nur Beiwerk. Wenn die Haltung stimmt, ist die Hälfte der Miete schon drin.
Hast du das dann mit Coachings gemacht oder hast du dir da selbst neigelesen, weitergebildet?
Sowohl als auch. Ja. Und tatsächlich kamen die Coachings aber erst deutlich später dazu, als ich für mich festgestellt habe, okay, ich brauche jetzt mal noch einen Ansatz, obendrauf, den ich mir nicht selber beibringen kann, wo ich auch ganz bewusst mal den Blick von außen auf mich brauche, mit jemandem, der mich vielleicht auch auf blinde Flecken hinweist. Weil wenn wir ja eins ganz hervorragend können, dann eigene Schwachstellen ausblenden und die nicht wahrnehmen. Und dann braucht es immer jemanden, der dir von außen sagt, da darfst du mal hinschauen. Und wieder jemanden, also das muss dann auch jemand sein, dem du wiederum so vertraust, dass er dich auf diese Dinge hinweisen kann und du das annimmst. Also auch da gibst du ja dann deinem Coach eine gewisse Führungsrolle, der dich ja anleitet. Also auch das hat ja wieder so einen Kontext. Und am Ende des Tages hat es immer wieder mit Vertrauen zu tun.
Ja, und am Ende ist es ja schon so, du hast das ja vorher auch gesagt, gibt es gewisse Trigger, die uns, wie jeden von uns, in gewisser Art und Weise ansteuern. Und gerade auch, wenn es jetzt ums Thema Führung geht, also wie hast du so Themen gehabt, wo du gemerkt hast, du hast dich ja schon weitergebildet, du bist da auf Coachings gegangen und hast du die Situationen nur, dass du merkst, oh, schau mal her, da ist irgendwie was Neues, das erwischt mich jetzt, da muss ich jetzt mal kurz hinterfragen oder mit mir in Dialog gehen, was ist das jetzt, was mich da gerade trifft?
Ja, tatsächlich, das ist auch etwas, das ich dieses Jahr in einem Coaching sehr intensiv bearbeitet habe, und zwar, wenn es mal um aus meiner Empfindung unangenehme Gespräche geht, wenn ich etwas als Konflikt auf der persönlichen Ebene empfinde, dann habe ich bei mir selber immer den Impuls wahrgenommen, wie kann ich mich möglicherweise davor drücken? Kann ich das vielleicht so hin argumentieren, dass es gar nicht so schlimm ist? Oder dass ich vor mir selber rechtfertigen könnte, das jetzt nicht anzugehen? Und das war so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, na okay, also ich bin klug genug, um zu merken, dass dieser Mechanismus bei mir einsetzt. Und ich weiß, der ist auch gar nicht gesund. Und an den darf man jetzt mal ran. Weil es geht ja nie um die Situation selber. Es geht ja immer nur, wie bewerte ich diese Situation? Und die muss weder persönlich konfliktbehaftet sein, noch muss sie tatsächlich, gut, manche Gespräche werden nicht wirklich angenehm, ja. Aber dass man davor nicht zurückscheut, sondern dass man sagt, okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun und die persönliche Bewertung spielt da jetzt auch gar keine Rolle. Und es ist notwendig, dass dieses Gespräch geführt wird und ich finde jetzt keine Ausreden, warum ich mir selber erlaube, das nicht zu führen. Ja, ja, na klar.
Aber wie hast du das geschafft, dass du dich so reflektierst, dass dir das auffällt? Also ich habe vorher schon mal drüber angesprochen, das Thema Bewusstsein ist ja da sehr, sehr wichtig. Aber wie hast du es geschafft, dass du mehrer in diese Achtsamkeit kommst, dass du das selber wahrnimmst?
Ich glaube, das ist über die Jahre über Übung entstanden. Also so wie dir wahrscheinlich sehr schnell auffällt, wenn du beim Laufen irgendwie in einen komischen Laufstil mal verfällst, dann hast du über die Jahre und über die vielen Kilometer ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass du merkst, oh, jetzt ist es zu viel Außenfuß oder zu viel Ferse oder weiß der Geier was. Und so ist dieses immer wieder damit beschäftigen und ernsthafte Reflektieren, das, was du gesagt hast, das zwickt manchmal, sich damit selber zu konfrontieren. Aber es ist am Ende eine Übungssache, sich einzugestehen. Und zudem kommt noch, dass ich so ein Spleen habe, ganz viele Dinge, so eine Metaebene nach oben zu transferieren und zu sagen, okay, was sind die Mechanismen dahinter? Also nicht die, was ist in der konkreten Situation passiert und was hat der gesagt, sondern was für ein Mechanismus passiert da? Entdecke ich Muster, die sich wiederholen, die sich auch in ganz vielen verschiedenen Situationen immer wieder wiederholen? Und was ist dann der gemeinsame Nenner? Und dann kommst du dir irgendwann selber auf die Schliche. Und wenn du dann schaffst, halbwegs gnädig mit dir selbst umzugehen und dich nicht dafür zu verteufeln, dass du einen Fehler gemacht hast, so eine Reaktion gezeigt hast, sondern wenn du sagst, ah, schau her, wieder passiert.
Ich glaube, ich habe das in dem Podcast schon, weiß ich nicht, wie oft erzählt. Ich habe damals eine Session gehabt mit Money, mit unserem Ausbilder. Und da ging es ums Thema Wording. Und ich habe damals selber nicht gemerkt, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, wie negativ ich damals mich, also wie ich mich ausgedrückt habe.
Ja.
Und der Manni hat zu mir einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Er hat gesagt, Markus, also wir haben 2,5 Stunden geredet und ich habe nur gestottert, gell? Und dann ist er hergegangen und hat gesagt, Markus, jetzt jedes Mal, wenn du negativ dich ausdrückst, wenn du in einer Gedankenspirale verfällst, wenn du an Dinge negativ denkst, die noch längst nicht passiert sind, dann mach das nicht mit einer Aggression, dann druck's nicht weg oder sonst irgendwas, sondern fangst lachen an und sag dir selber, jetzt hast du dich wieder ertappt, gell?
Fangst lachen an. So viel.
Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Und das fand ich total cool, weil, also das kam dann natürlich in der ganzen Entwicklung, ich hörst es natürlich öfter, wie du damit dann umgehst, aber es geht ganz viel ums Annehmen.
Ja.
Weil die Situation wird ja deswegen nicht besser, aber wenn ich mir auf den Weg mache und das annehme, dass ich noch nicht da bin, wo ich hin möchte, aber ich mache mich auf den Weg und beobachte selber, das ist immer der erste Schritt, dass du dich weiterentwickeln kannst.
Ja, und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Bewertung. Ja. Ganz oft ist es die Bewertung, die wir den Dingen geben, die es dann erst zu einem Leiden macht, weil wir aus irgendeinem Grund ja ganz oft den Hang haben, mit uns selber auf eine Art und Weise umzugehen, wie wenn wir das mit anderen machen würden, wäre es ein Fall für einen Mobbingbeauftragten.
Ja, ich kenne das von früher.
Ja, also ich beobachte das ganz oft und ohne allzu klischeehaft sein zu wollen, Frauen können das perfekt auf eine negative, destruktive Art mit sich selbst umzugehen, wo du denkst, Halleluja, so würdest du mit keinem anderen umgehen, weil du sofort selber sagen würdest, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht machen, aber mit uns selber haben wir gar keine Schmerzen, uns mit größter Wonne in die Pfanne zu hauen für Dinge, die es de facto ja gar nicht wert sind. Und das ist eben der zweite Baustein. Die Wahrnehmung, das Bewusstsein, das ist das Erste, dass ich es überhaupt merke. Mhm. Und dann die Bewertung im besten Fall erstmal rauslassen und nur sagen, schau mal her, so ist es. Und es gibt so ein ganz nettes Konzept. Du kriegst es ja üblicherweise von anderen Menschen gespiegelt. Und die erste Reaktion ist dann, der ist aber doof oder was hat der denn jetzt gesagt? Und diesen Bewertungsimpuls mal kurz zurückzuhalten. Ich weiß nicht, kennst du dieses Konzept vom Arschengel?
Was jetzt nicht, ne?
Ja, also wenn du jemanden hast, wo du instant das Gefühl hast, auf den muss ich jetzt irgendwie reagieren, weil der hat was gesagt, das regt mich auf oder das bringt mich jetzt auf die Palme, der zeigt dir ja nur etwas auf, was bei dir ist.
Ja.
Und das hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Das hat ja immer mit dir zu tun. Und dieser Begriff Arschengel ist so eine liebevolle Umschreibung für, der nimmt jetzt gerade eine Funktion ein und der weiß das ja auch gar nicht, um dir aufzuzeigen, was bei dir gerade noch los ist. Also der weist dich auf einen aktiven Knopf hin, den andere offensichtlich noch drücken können, wo du mal hinten dran die Drähte abmontieren darfst.
Also eigentlich ist es eine Situation, für die du dankbar sein darfst.
Richtig. Ja. Und dann hast du die Bewertung voll umgedreht. Mhm. Und dann läufst du nicht mehr so Silas-mäßig mit der Peitsche, haust dir selber den Rücken blutig durch die Gegend, sondern sagst, schau mal her, wieder was gefunden, wo ich dran gehen darf. Mhm. Weil es dir jetzt ins Bewusstsein gekommen ist. Und wenn du das nächste Mal in die gleiche Situation kommst, kann es sogar schon passieren, dass jemand Vollgas auf diesen Knopf drauf drückt und nichts passiert, weil das kenne ich schon.
Kenne ich schon.
Reagiere ich nicht drauf. Ja.
Wenn dir jetzt sowas passiert und du merkst es in so einer Situation, hast du akut irgendwas, wie du die da rausnimmst? Weiß nicht, ob jetzt Atmung zum Beispiel oder ist es wirklich dieses Ebene höher gehen oder weiß nicht, hast du da was, wo du sagst, okay, also jetzt merke ich, das passiert.
Du hast es vorweggenommen, die Atmung ist tatsächlich ein Ding. Also mal in ruhigen Moment einen Atemzug nehmen, um eine Pause zu verschaffen.
Ja.
Weil das ist das Wichtige. Das Wichtigste in solchen Situationen, nicht in diese automatisierte Reaktion zu kommen, wo wir alle wissen, da können wir mitsprechen und es werden vorhersehbar Dinge gesagt, für die wir uns danach entschuldigen müssen, sondern sich die Pause zu nehmen und zu sagen, was ist denn jetzt tatsächlich passiert? Was hat der andere tatsächlich gesagt? Und was macht das gerade mit mir? Hat nie was mit dem anderen zu tun, hat immer nur mit mir zu tun. Und wenn ich diesen Moment abpasse und quasi reingrätsche, also zwischen Impuls und Reaktion, da dazwischen komme, dann bekomme ich auch wieder diesen mentalen Abstand, weil ich nicht in diesen Kampfmodus vom Gehirn komme, wo sich ja alles nur verengt, Fluchtkampf, Starre,
also wo sondern nur impulsiv reagierst.
Ganz ja. Genau, weil ich dann auf meine Instinkte zurückgeworfen werde, ohne dass das jemand immer wahrhaben will, aber am Ende ist es so, sondern wenn ich es schaffe, mir diese Pause zu verschaffen, dann habe ich wieder Zugriff auf mein komplettes Gehirn und auf meine gesamten geistigen Kapazitäten. Und dann kann ich einen ordentlichen Satz formulieren. Ich kann eine Frage stellen. Wie hast du das gemeint? Ich habe das gerade so verstanden. Ist das, was du mir sagen wolltest? Weißt du, ich kann aus einer deutlich ruhigeren und gelasseneren Stimmung heraus agieren. Ich muss nicht in den Vorwurf gehen.
Du deeskalierst im Endeffekt.
Sondern ich schaffe erstmal ein gemeinsames Verständnis für die Situation. Was ist denn gerade passiert? Und im Zweifelsfall, weil wir es vorhin von Werten hatten, kann ich jetzt ganz entspannt verbalisieren, du pass mal auf, das ist bei mir gerade so angekommen. Sollte das tatsächlich so gemeint sein, würde das brutal mit meinem Wertesystem zu Thema XY konfrontieren, damit hätte ich ein echtes Problem. Lass uns das mal eben klären. Aber du bist dann in einem vernünftigen Gespräch.
Geht's dir da ähnlich, wenn du Entscheidungen unter Druck fällen musst? Ist das ähnliche Herangehensweise?
Da habe ich mittlerweile einen Modus entwickelt, wo ich tatsächlich sehr viel von diesen Dingen mit einem sehr guten Bauchgefühl schnell entscheiden kann. Also es kommt drauf an, worum es geht. Wie groß ist der Druck tatsächlich? Ist immer eine Unterscheidung, braucht jemand jetzt sofort eine Antwort auf irgendwas, weil, keine Ahnung, irgendeine Frist abläuft, weil irgendwer am Telefon ist oder was. Und auch da, also die einzig wirklich notwendig schnelle Entscheidung unter Druck ist, wenn es um Leben und Tod geht. Ganz selten ist das der Fall. Wir haben in der Regel immer 2-3 Sekunden und die reichen, um unser Gehirn wieder runterzubringen. Zu sagen, was ist wirklich, was ist die Situation, wie groß ist der vermeintliche Druck. Nur weil jemand vor mir steht und sagt, ich brauche das jetzt, heißt das noch lange nicht,
dass das jetzt
dass die Welt untergeht, ja, wenn er es jetzt nicht bekommt.
Ja.
Und das zu hinterfragen, löst im Übrigen bei dem anderen auch mal einen Gedankengang dann aus und zusammen, wofür mache ich denn eigentlich gerade eine Hektik? Weil im Prinzip, der kommt mit Stresshormonen in seinem Körper zu dir und das Einzige, was er tut, ist dir ein Päckchen Stresshormone zu geben und dich mit anzustecken und dann zu erwarten, dass du eine sinnvolle Entscheidung unter Stress triffst. Mhm. Ja, wo sind wir denn?
Ich sage das zu meinen Klienten immer, es ist völlig wurscht, in welcher Situation du bist, wenn so eine Information zu dir kommt. Dann geht die genau bis zu deine Augen oder zu deine Ohren oder wo auch immer hin und dann entscheidest du selber, was du draus machst.
Genau. Und ich habe mir angewöhnt, wann immer wer in der Praxis mit irgendwas zu mir kommt und sagt, brauche ich ganz schnell. Und dann hast du, kennst du so Persönlichkeitstypen, die 7 Sachen gleichzeitig versuchen zu jonglieren, alles irgendwie am Laufen halten wollen und das Ergebnis ist, alles wird irgendwie zwischen Tür und Angel sukzessive vorangebracht. Und die kommen dann so mit einer Detailinformation und erwarten eine Antwort von dir und dir fehlt aber A, das gesamte Bild für eine vernünftige Information und du lässt dich auch viel zu leicht von dieser Hektik anstecken. Und da habe ich mir angewöhnt zu sagen, Pause. Nee, du kriegst jetzt aus Prinzip nicht die Antwort sofort, außer es ist was super Banales, aber auch einfach, um bei dem anderen diesen Moment der Hektik mal rauszunehmen und zu sagen, atme doch mal kurz. Also solange hier niemand verblutet und wir machen keine offenen Herz-OPs, hat alles immer einen Moment Zeit, um es in Ruhe anzugucken. Und dann entspannt sich in der Regel sowieso alles und du triffst viel vernünftigere Entscheidungen.
reduziert ja auch die Fehlerquote und hat echt auch was mit guter Führung zu tun.
Ja, und im Zweifelsfall, und das ist dann nämlich das Nächste, was kommt, ich will ja gar nicht, dass die Leute wegen ihrem Scheiß zu mir kommen. Die sollen ja so viel wie möglich eigentlich selber entscheiden können. Also ich sage immer, auch wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, lieber korrigiere ich im Nachhinein eine Entscheidung, die ich für nicht ganz so gelungen halte oder sage, die hätte ich lieber andersrum getroffen, als dass jemand keine Entscheidung getroffen hat und irgendwas in einem undefinierten Schwebezustand geblieben ist. Ja. An Christian Lindner angelehnt, lieber falsch entschieden als nicht entschieden.
Ja, aber das ist auch ein Thema, gell? Also ja. Wie gehe ich mit Entscheidungen um?
Ja, treffe ich und eben, wie und klar bin ich? Und dann sind wir wieder bei dem Thema Führung mit Vertrauen. Die Leute sollen sich zutrauen, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn die falsch war oder ich sie korrigieren muss, ja, so be it. Aber erstmal ist eine Entscheidung getroffen und du kannst weitermachen. Das ist das Wichtige. Und wenn sie falsch war, erstens kannst du sie korrigieren und zweitens hast du dann wieder einen Punkt, aus dem man lernen kann. Und ich gebe dir Brief und Siegel, beim nächsten Mal sitzt die Entscheidung. Also alles cool.
Das, was du gerade angesprochen hast, jetzt auch nochmal dieses, du möchtest ja dem Mitarbeiter so viel Verantwortung geben, dass er das oder alles mit an die Hand geben, dass er selbst entscheiden kann.
Ja.
Für dieses ganz, ganz wichtiges Thema, Menschen wachsen zu sehen.
Ja.
Oder wo kommt da der Drive her, dass du sagst, du möchtest Menschen wachsen sehen, du möchtest Menschen helfen, sich zu entwickeln?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ein ganz konkreter Grund liegt auch in einem meiner ehemaligen Chefs begründet, zwar auch ein Alex, der mich eingestellt hat, obwohl es einen Mitbewerber gab, der auf dem Papier besser qualifiziert war. Der aber gesagt hat, ich habe bei dir was gesehen, was ich bei dem anderen nicht gesehen habe. Der das Vertrauen in mich hatte, zu sagen, das, was ihm vielleicht fachlich noch fehlt, das haben wir ganz schnell aufgeholt, aber das, was er menschlich, charakterlich mitbringt, das ist das, was wir hier brauchen. Und der mir dann auch Stück für Stück Verantwortung übertragen hat, weil er darauf vertraut hat, dass das, was ich als Ergebnis liefere, ihm für seine Arbeit weiterhilft. Das war so ein ganz entscheidendes Ding, wo es mir ganz klar transparent geworden ist, was für eine Auswirkung so eine Haltung und so eine Art der Führung auf mich hat, wo ich es selber am eigenen Leib erlebt habe. Und das habe ich für mich übernommen als Gradmesser, wie erfolgreich bin ich als Führungskraft. Wenn ich nur dafür sorge, dass jeder seinen Job macht, dann habe ich am Ende nur dressierte Affen produziert. Wenn ich es schaffe, dass der Laden ohne mich läuft, dann habe ich es schon ganz ordentlich gemacht. Wenn ich es geschafft habe, dass es jemanden gibt, der im Anschluss meinen Job übernehmen kann, so dass ich mich dann wieder um ganz andere Dinge kümmern kann, dann hast du die Königsdisziplin erreicht. Weil der Grundfehler in der Annahme, und das ist das, was in ganz vielen Firmen und in Führungskulturen aus meiner Sicht schiefläuft, ist die Annahme, wenn jemand aus der Mitarbeiterschaft zu gut wird und quasi meinen Job übernehmen kann, dann sägt er an meinem Stuhl. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube, weil nirgends geht die Arbeit aus. Und in dem Moment, wo einer so gut geworden ist, dass er deinen Job übernehmen kann, ja, dann machst du was anderes. Oder du setzt den auf einen anderen Posten, gibst ihm die nächsthöherwertige Aufgabe. Es ist vollkommen illusorisch, dass du an einen Punkt kommst, wo jemand so gut geworden ist, dass du sagst, und jetzt habe ich für dich keine Aufgabe mehr. Weil egal welches Unternehmen, welche Branche, mit was auch immer du dich beschäftigst, das sind immer fortlebende Systeme. Da gibt es immer was zu tun. Und das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich mehr freie Zeit habe.
Stimmt.
Viel mehr kann nicht passieren. Und das würde nur darin resultieren, dass ich irgendeine neue Idee an den Start bringe, wo ich ja dann wieder Leute brauche, die das mit mir zum Leben erwecken. Also, ich glaube, für mich ist am Ende Leute wachsen zu sehen, ein Gradmesser, wie gut mache ich meinen Job. Und das darfst du auch nicht unterschätzen. Es macht kaum etwas so stolz, wie wenn du siehst, dass du das, was du bei einem anderen Menschen investiert hast, an Arbeit oder auch an, ich habe einfach Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt und dann hat sich jemand mit seiner eigenen Anstrengung entwickelt, dass das Früchte trägt. Es gibt in der Praxis ein ganz krasses Beispiel. Wir haben vor, das ist mittlerweile jetzt aber auch schon locker 4 Jahre her, hat sich bei uns ein Mädel beworben, die war damals, war die 15, 16, ich weiß es gar nicht mehr, 14 war sie da noch, genau. Hatte schon in der Zahnarztpraxis ein Praktikum gemacht und war für sich ganz klar, ich will Zahnärztin werden. Und dann lief es aber darauf hinaus, dass ihr klar war, so auf das letzte Schuljahr, okay, der Abischnitt wird nicht gleich reichen für einen Studienplatz und sie schaltet eine Ausbildung als ZFA dazwischen. Und hatte aus Nordhessen sich bei uns im tiefsten Bayern beworben und hat gesagt, ich habe euch auf Instagram gesehen, ich würde gerne meine Ausbildung bei euch machen. Dann haben wir die tatsächlich bei sich zu Hause in ihrem kleinen Kuhkaff in so einem totalen Oma-Café getroffen, weil wir gesagt haben, okay, du fährst jetzt nicht diesen ganzen Weg 550 Kilometer für ein Vorstellungsgespräch nach Bayern, weil mein Vater wohnte in der Nähe, wir waren sowieso, dann haben gesagt, komm, die halbe Stunde Autofahrt, die nehmen wir jetzt auch noch. Die ist tatsächlich nach Garmisch gekommen für eine Ausbildung. Und hat sich so reingekniet, dass sie eine eigentlich 3-jährige Ausbildung auf 1,5 Jahre verkürzen konnte,
wow.
Mindestausbildungsdauer, und hat immer noch einen bayerischen Staatspreis für eine 1,0er Ausbildung abgeräumt.
Boah.
Die studiert mittlerweile, hat das Physikum hinter sich, also hat dann einen Studienplatz bekommen. Und ich würde einen 100er darauf verwetten, dass wir gar nicht so lange warten müssen, bis die nicht nur ihren Doktortitel, sondern ihren Professor irgendwann auch. Und wenn du solche Geschichten hast, das fasst mich an.
Mhm.
Das ist schön. Wenn du sagst, ja, die hat das natürlich am Ende alles selber erreicht und hat selber gelernt und sich hingesetzt, aber du konntest einfach nur dadurch, dass du die Gelegenheit zur Verfügung gestellt hast, hast du jemandem helfen können, seinen Traum zu verwirklichen. Und uns war von Tag 1 an war klar, die wird die Praxis wieder verlassen. Möglicherweise kommt sie für ein paar Jahre irgendwann wieder zurück und dann wird sie genauso offene Türen vorfinden wie zur Ausbildung.
Mhm.
Aber das ist was, das lässt dich mit einem ganz anderen Stolz zurück, als wenn du sagst, ich habe Umsatzzahl XY erreicht.
Ja. Was sind da deine Gefühle, wenn da sowas gelingt?
Da kriege ich Gänsehaut.
Ja, ja.
Da kriege ich Gänsehaut. Ja, weil das ist, da, also das fasst mich dann wirklich an, wenn du sagst, ich habe einen Beitrag dazu geleistet, dass sich jemand aus auch ganz schwierigen privaten, persönlichen Verhältnissen durchgekämpft hat und sich seinen Traum verwirklicht. Und du hast einen Beitrag leisten können. Wir haben ihr da nichts abgenommen, die musste sich trotzdem selber hinsetzen,
ja,
und lernen. Also du nimmst nichts an Schwierigkeiten auf dem Weg weg, aber du schaffst eine Gelegenheit, dass jemand seine Chance hat. Das finde ich großartig.
Du bietest halt die Rahmenbedingungen und bringst jemanden in seine Selbstwirksamkeit.
Genau.
Das ist unglaublich
stark. Und dann, ich glaube, auf den Punkt können wir vielleicht nochmal kommen. Wenn jemand bereit ist, die Eigenverantwortung wahrzunehmen und zu sagen, ich weiß, das wird anstrengend, ich weiß, das wird viel Arbeit, ich bräuchte nur die Gelegenheit, dann haue ich hier echt alles rein, was ich habe und nehme diese Eigenverantwortung für mein Leben wahr. Und am Ende hat sie ja auch sich diese Gelegenheit selber geschaffen, indem sie von sich aus auf uns zukam und sich auch in einem zweiten Anlauf drum gekümmert hat, die Wohnung in Garmisch zu bekommen und was alles da dran hängt. Also die Bereitschaft, selber sich den Arsch aufzureißen. Wie ätzend wäre es zu sagen, nee, die Chance kriegst du nicht. Also was für ein komischer Charakter müsstest du sein, um zu sagen, ich gebe dir die Chance nicht.
Ja, wenn du Es ist, weil man, das ist ja das Strange, wenn du jetzt das, was du vorher gerade beschrieben hast, gell, dass ihr habt gesagt, okay, wir wissen, die wird wieder gehen. Gibt ja genügend Leute, die genau das dann als No-Go sehen und sagen, okay, die wird mir wegfallen, weil die möchte ja Ärztin werden, sonst irgendwas, vielleicht baut ein Konkurrenzbetrieb auf, wie auch immer. Und aber ich glaube, das ist das total Schöne in unserem Netzwerk jetzt überrollen, dass dieses Mindset immer mehr wegfällt. Dass es das nicht mehr so oft gibt, sondern dass man miteinander wächst, dass man Möglichkeiten bietet, sich gegenseitig, weil, also ich merkte es, ich habe so viel Hilfe, Möglichkeiten bekommen, dass wir da hinkommen sind, wo wir jetzt halt stehen dürfen. Wie schlimm wäre das, wenn du anderen Menschen die Tür zuschmeißt und sagst, hey, na,
das. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, der in den nächsten Jahren wieder sehr viel stärker in den Fokus rücken wird. Mit aller Digitalisierung, mit aller Automatisierung, mit allem, was an KI noch um sich greifen wird. Das, was diese ganzen Systeme nie abbilden können, ist das, was so eine zwischenmenschliche Beziehung wert ist. Und am Ende des Tages, wir sind über Jahrmillionen in unseren Gehirnen soziale Wesen programmiert. Wir sind nicht nur, weil in den letzten 20, 30 Jahren die technische Entwicklung einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat, sind wir jetzt keine technischen Wesen. Wir bleiben Rudeltiere. Und wer das nicht versteht, in seiner Führungskultur nicht etabliert, in seiner Firmenkultur oder auch in seinen privaten Beziehungen nicht berücksichtigt, der wird irgendwann alleine dastehen und kann sich dann mit einem Chatbot unterhalten.
Ziemlich einsames Leben haben.
Ja.
Wie viel Nähe darf Führung zulassen?
Ich stelle eine Gegenfrage. Warum braucht Führung Abstand? In dem Moment, wo wir uns einig darüber sind, dass Führung ganz massiv was mit Vertrauen zu tun hat, muss ich Nähe zulassen.
Ja.
Weil nur wenn ich weiß, wie bist denn du als Mensch, ganz unabhängig von deiner Rolle im Unternehmen, von unterschiedlichen Verantwortungen, die wir haben, Entscheidungskompetenzen, die vielleicht damit einhergehen. Wenn ich nicht weiß, wie du als Mensch drauf bist, kann ich ja gar nicht auch mal über einen Fehltritt angemessen reagieren oder dann fehlt eben dieses Fundament. Das heißt nicht, dass wir mit jedem Mitarbeiter Best Friends sein müssen oder jeden Abend zusammen noch Freizeit verbringen, aber ich glaube, sich als Mensch zu erkennen geben, den anderen auch bis zu einem gewissen Maß auch an sich ranzulassen, ist dann am Ende das, was Bindung überhaupt erst erzeugen kann.
Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, dass du dann auch erst den Menschen wirklich dahin setzen kannst, an die Position, wo er wirklich gut ist.
Erstens das, erst wenn du weißt, wie die Leute wirklich sind, weißt du, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, was ist denn die richtige Position und was ist möglicherweise auch eine Entwicklung, die für den Mitarbeiter die richtige ist. Auch da wieder ein ganz lustiges Beispiel. Wir haben in der Praxis eine Mitarbeiterin, die hat ihre Ausbildung schon da gemacht, die ist mehr oder weniger auch seit der ersten Stunde dabei. Und mir war relativ schnell klar, wenn sie irgendwann mal aus der Behandlungsassistent rausgehen wird, dann ist sie nicht der Typ, um zum Beispiel in die Prophylaxe zu gehen, was ja ganz immer viele machen wollen oder sonst. Mir war immer klar, die ist von ihrer gedanklichen Struktur, von ihrer Ordnung her, das ist eigentlich eine für die Verwaltung. Und das habe ich vor 2 Jahren in einem Personalgespräch habe ich gesagt, also ich glaube, perspektivisch sehe ich dich in der Richtung. Da kam noch das große Nein, um Gottes Willen. Und boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin im Zimmer glücklich. Hey, guess what? Die hat letzten Monat ihre ZMV-Fortbildung in München. Also die hat jetzt 1 Jahr lang Aufstiegsfortbildung zur zahnmedizinischen Verwaltungsassistenz begonnen, weil sie von sich aus dieses Jahr auf mich zukam und sagte, du, ich glaube, ich hätte daran Interesse. Und das funktioniert nur, wenn du dich mit den Leuten beschäftigst. Mhm. Und nicht so schachmäßig, du hast Funktion XY und da bleibst du jetzt auch, sondern dass du ein Gespür dafür entwickelst, was ist eine potenzielle Weiterentwicklung für die Leute, die auch dazu passt, die zu der Persönlichkeitsstruktur passt. Die wäre zum Beispiel in der Prophylaxe falsch aufgehoben, weil das nicht ihrer Struktur entspricht.
Ja.
Und auf der anderen Seite musst du dann das Feld auch wieder groß machen und sagen, okay, in dem Bereich weiß ich, eine andere Mitarbeiterin wird in den nächsten Jahren sehr vorhersehbar sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Also muss ich auch unternehmensstrategisch dafür sorgen, dass ich hier Nachwuchs gewinne. Und was kann mir denn Besseres passieren, als jemanden aus dem eigenen Stall, der die Praxis kennt wie seine Westentasche, in diese Funktion reinwachsen lasse, bevor ich jemanden von außen hole,
den du komplett
mit allen Konflikten, die das für ein Teamgefüge bedeutet, wo ich ja gar nicht weiß, wie gut ist denn die wirklich.
Absolut.
Ja.
Wie siehst denn du das eher oft, dieses Thema, dass du Mitarbeiter nicht mehr durch monetäre Bezahlung im Endeffekt halten kannst, sondern dass es wirklich um das Führungsthema geht, um dieses Thema, wie wohl fühlt sich jemand? Siehst du das auch so?
Das ist sogar wissenschaftlich belegt. Also ich sage dazu immer, wer für Geld kommt, geht für Geld.
Ja.
Also wer zu dir kommt, weil du den 100er drauflegst, dann kannst du die Uhr danach stellen, wann der Nächste sagt, und bei mir gibt es den nächsten 100er obendrauf und derjenige auch wieder weg ist. Also Geld war noch nie ein wirksames Bindungselement im Sinne der Führung. Ich habe es ja gesagt, das Ganze ist sogar wissenschaftlich unterlegt. Es gibt das ein Modell über sogenannte Motivatoren und sogenannte Hygienefaktoren, Herzberg, 60er, schlag mich tot, habe ich in meiner Diplomarbeit sogar einmal verwurstet. Im Grunde sagt es gibt Faktoren, die sorgen dafür, wenn die in Ordnung sind, vermeiden sie Frust. Dazu gehören sowas wie Strukturen, ordentliche Arbeitsanweisungen und unter anderem eben auch Gehalt. Wenn die nicht ordentlich gegeben sind, frustriert es die Leute. Bedeutet aber nicht, dass nur weil diese Faktoren in Ordnung sind, dass automatisch Motivation entsteht. Es entsteht nur kein Frust. Das ist ein bisschen wenig in der Ambition. Und es gibt dann die sogenannten Motivatoren, also Faktoren, die tatsächlich Motivation erzeugen. Naja, und das sind eben so Dinge wie, ich kann gestalten, ich habe Freiraum, Dinge selber entscheiden zu können, ich kann mich entsprechend meiner Persönlichkeit entwickeln, ich fühle mich in meiner Teamstruktur wohl, ich kann eigene Ideen mit einbringen und denen wird sogar zugehört. Also all diese Dinge, die nicht auf dem Gehaltszettel stehen. Heißt nicht, dass Gehalt kein relevantes Thema ist, aber es ist kein Motivationsinstrument, weil das Nächste, was da nämlich noch mit reinspielt, wenn du heute eine Gehaltserhöhung bekommst, in allerspätestens 3 Monaten ist dieses neue Gehalt für dich normal. Du wirst sagen, das hätte ich sowieso schon viel früher verdient gehabt. Und dir kommt gar nicht in den Sinn, warum das auch nächstes Jahr, diese Gehaltserhöhung von letztem Jahr, jetzt noch für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgen. Du wirst eher darüber sprechen, wann steht denn die nächste Gehaltsrunde. Also es ist das falsche Instrument, wenn wir über Motivation sprechen wollen und auch nicht über Bindung. Du glaubst gar nicht, wie viele Vorstellungsgespräche wir in den letzten 7 Jahren hatten, wo es einen immer wiederkehrenden Satz gab. Ich will einfach nur nicht mehr angekackt werden.
Krass.
Und das darfst du dir auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Wenn die Kernerwartungshaltung an den neuen Job ist, ich will einfach nur nicht mehr angekackt werden.
Krass, krass, krass.
Dann weißt du, wie nichtig Gehalt ist in diesem Kontext.
Ja. Ja, klar. Das ist krass.
Ja.
Wenn ihr jetzt Leute einstellt, wie baut ihr Vertrauen auf? Ist es wirklich dann einfach das Thema, du schau ja eben, wie ihr auftretet, wie ihr kommuniziert oder macht ihr euch speziell Gedanken, wie ihr den Menschen mit einbindet, wie ihr da Vertrauen aufbaut?
Also zum einen machen wir uns natürlich im Einstellungsprozess schon Gedanken, passt dieser Mensch überhaupt zu uns? Mhm. Und es hat sich für uns ein Leitsatz entwickelt, den wir immer konsequenter umsetzen, weil wir gelernt haben, wenn wir nicht drauf gehört haben, geht's schief. Der Leitsatz heißt Mensch vor Zeugnis. Mhm. Unterm Strich interessiert mich die Qualifikation nicht.
Außer, du hast der schöne Story erzählt.
Genau. Außer sie reißt wirklich in einer Art und Weise aus, wo ich mir denke, puh, jetzt wird's aber schwierig. Mhm. Das ist ganz selten der Fall. Aber es gilt der Grundsatz Mensch vor Zeugnis und es gibt einen zweiten Grundsatz, im Zweifelsfall nein. wenn wir das Gefühl haben, es passt jemand nicht, oder wenn uns im Gespräch schon klar ist, an welchen Stellen und mit welchen Personen es knirschen wird, dann nehmen wir Abstand davon. Dann bleibt eine Stelle lieber noch einen Moment unbesetzt, bis wir die richtige Person dafür gefunden haben. Wenn dieser Mensch dann an Bord ist, dann gibt es mehrere Mechanismen, wie dieses Vertrauen entsteht. Das erste ist, wir selber sind als Chefs nahbar. Uns kannst du jederzeit ansprechen. Wir haben eine durchgehende Duzkultur in der Praxis und es spielt keine Rolle, ob wir oder der Azubi oder andere Ärzte. Wir duzen uns untereinander und nehmen da schon mal so eine erste Hürde in der zwischenmenschlichen Begegnung weg. Der zweite Punkt, und ich glaube, das ist ganz gravierend, ist eine gesunde Fehlerkultur. Jeder, egal wie gut ausgebildet, macht an irgendeinem Punkt Fehler. Das ist unvermeidbar. Wenn wir aufstehen, ist vorprogrammiert, dass wir heute irgendetwas falsch machen werden. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir damit um? Lernen wir was daraus? Machen es beim nächsten Mal nicht mehr so? Oder, du hattest es ganz zu Anfang, Führung durch Angst. Habe ich jetzt den Impuls, etwas verstecken zu müssen, weil ich Angst vor der Reaktion habe, wenn es rauskommt? Und wenn ganz klar ist, ich kann ansprechen, dass mir ein Fehler passiert ist, das kann was Banales sein, mir ist was runtergefallen, das ist kaputt gegangen oder ich habe, keine Ahnung, einen Termin falsch einbestellt oder selbst wenn in der Behandlung was nicht funktioniert hat, dann wird das angesprochen, dann wird das offen kommuniziert, dann stellen wir möglicherweise die Frage, welche Umstände haben dazu geführt, dass dieser Fehler passieren konnte und gibt es möglicherweise etwas, das wir verändern müssen, dass er nicht mehr passiert. Erstmal ganz wertfrei. Und wenn wir dann dahin kommen, dass ein Fehler tatsächlich nur einmal passiert, maximal noch ein zweites Mal, bis man es dann wirklich gefressen hat, ja, dann ist doch jeder Fehler willkommen, weil daraus lernen wir und werden wir besser. Aber was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass jemand nur so handelt, dass er der Angst, keinen Fehler machen zu dürfen, irgendwie Rechnung trägt. Oder wenn einer passiert ist, es im schlimmsten Fall sogar noch vertuscht wird. Weil dann erzeugst du ja eine Zeitbombe, von der du gar nicht weißt, dass sie tickt und auch nicht weißt, wann sie hochgeht. Genau. Und wie groß der Krater wird, den es dann reißt.
Und dann hängst du da und schaust, wo war der Grund.
Genau.
Kurz lang.
Das Ätzendste, was du tun kannst, wenn mal was schief gegangen ist, ist die Frage zu stellen, wer war's? Also ja, vielleicht ist es bei manchem Fehler relevant, um zu sagen, okay, und wem adressiere ich jetzt das Feedback? Aber in aller Regel sollen damit ja nur Schuldfragen geklärt werden. Die interessiert mich in den seltensten Fällen, wer jetzt schuld ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, bist am Ende als Chef schuld, weil du nicht dafür gesorgt hast, dass dieser Fehler nicht passiert.
Ja und auch da ist es ja du hast ja kein zielführendes Ergebnis. Ja, wenn du jetzt dem Menschen oder egal wem was passiert, wenn du dem erklärst oder wenn du da in die Kommunikation gehst und dieses Thema einmal ansprichst, klar machst, aber dann Lösungen an die Hand gibst und sagst, wie es besser funktionieren kann, wie man es anders hinkriegt, zum Beispiel.
In der Regel wissen die Menschen selber, wie es besser gegangen wäre. Ganz selten musst du den Leuten die Lösung quasi an die Hand geben. Das ist maximal der Fall, wenn tatsächlich Wissen fehlt, dass du einfach so eine Wissenslücke mal noch füllen musst, dass jemand einen Fehler gemacht hat, weil er einfach ein bestimmtes Know-how nicht hatte. Aber das sind doch auch die wenigsten Fälle. In den allermeisten Fällen sprechen wir bei einem Fehler darüber, dass jemand mit dem Kopf mal nicht bei der Sache war oder dass irgendwas übersehen wurde, dass in der Hektik vom Alltag irgendwas untergegangen ist. Und das sind aber Stellschrauben, wo ich ja die Frage stellen kann, müssen wir was in unserer Struktur, in unserer Organisation oder vielleicht auch in dem Umgang mit den Dingen verändern? Dann sind wir wieder bei dem Thema Entscheidungen unter Druck. Muss ich vielleicht meine Behandlungsstruktur verändern, dass ich für bestimmte Dinge einen Moment mehr Zeit habe, um Fehlerquellen zu reduzieren? Und wenn ich solche Fragen stelle, komme ich ja viel mehr nach vorne. Mhm. Im Übrigen macht sich das am Ende auch in Zahlen dann bemerkbar. Und es schafft Vertrauen, es bindet Leute. Und so ein Mitarbeiter wird dir, wenn er nicht gezwungen ist, nicht mehr von der Seite weichen, weil er weiß, bei dir ist er gut aufgehoben.
Mir hat mal so ein bisschen der generelle Blick noch auf die Führung interessieren. Was fällt dir am meisten, wenn du jetzt in Unternehmen schaust oder Politik, du hast vorher Christian Lindner angesprochen, was fällt dir am meisten, wenn es ums Thema Führung geht, jetzt gerade vielleicht vor allem in Deutschland?
Boah.
Gibt es was formulieren kannst?
Ja, ach, ich versuche mal zusammenzudampfen. Was mich immer am meisten gestört hat, ist die fehlende Übernahme eigener Verantwortung. Mhm. Also wenn wir in größere Firmenstrukturen schauen, wo du mehrere Hierarchieebenen hast, dann war meine Erfahrung immer, wenn du ein Problem in der Firma hast oder es einen Schritt nach vorne gehen sollte, gab es immer zwei Mechanismen. Entweder die Unternehmensführung kam mit einem coolen Vorschlag um die Ecke, hatte irgendeine Strategie, eine Vision, wo sie sagt, das brauchen wir in den nächsten Jahren für unser Unternehmen, das würden wir gerne etablieren. Ob jetzt jede Idee gut war, spielt keine Rolle, aber entweder kommt ein Impuls von oben oder ganz oft weiß die Basis, die Leute, die jeden Tag mit der Arbeit zu tun haben, mit den Kunden im Kontakt stehen, die Dinge bearbeiten, mit den Tools arbeiten, die im Unternehmen vorhanden sind, die wissen, wo es klemmt. Und dazwischen gibt es Führungsebenen. Und diese Führungsebenen haben oftmals nicht als primären Ansatz nach vorne kommen, besser werden im Sinne der Sache, sondern diese Führungsebenen haben ganz oft als primäres Ziel, Fürstentümer zu sichern. Also ich habe das irgendwann mal genannt, spiel nicht mit meinen Förmchen. Also wenn der Abteilungsleiter A eine Idee hat, die irgendwie das Hoheitsgebiet von Abteilungsleiter B berührt oder vielleicht in seiner Verantwortung ist, dann entstehen Abwehren und Grabenkämpfe, die gar nicht um die Sache gehen, sondern wo es um Hoheits- und Einflussgebiete geht. Oder wo sich jemand in seinem Territorium bedroht fühlt oder wo es darum geht, wer hat jetzt die größere Mitarbeiterverantwortung als Statussymbol, weil der Dienstwagen hat ja lange ausgedient. Es geht darum, wie viel Headcount habe ich unter mir. Also diese mittleren Führungsebenen, wo es viel mehr um Statussicherung als um in der Sache den Fortschritt geht. Und das habe ich ganz oft erlebt. Ich will es gar nicht jedem Einzelnen unterstellen, aber ich habe es oft genug auch selbst erfahren. Das ist ein ganz massives Problem. Ich hatte das vorhin schon gesagt, diese E-Mails, die eigentlich nur die Absicht haben, den eigenen Arsch abzusichern, das erkennst du immer daran, je mehr Leute in CC genommen sind, desto mehr hat diese E-Mail diesen Charakter.
Da schaut sie ja, ich war's nicht.
Genau, und möglichst vielen Leuten soll gezeigt werden, dass ich's nicht war.
Ja.
Und im schlimmsten Fall, wer es war, dass dann auch noch der Fingerzeig gemacht wird. Also auch dieses Übernehmen von Verantwortung. Ich nehme jetzt mal ein Thema, ein Problem, eine Aufgabe. Ich nehme mal zu mir in die Verantwortung. Und ich löse das jetzt. Und nicht, ich schiebe es ab oder gucke, in welchen Hoheitsbereich es fallen könnte, um dann mit dem Finger drauf zu zeigen, wer eigentlich die Lösung versäumt hat. Also dieses Thema Eigenverantwortung und Besitzstandswahrung finde ich ist ein wahnsinniges Thema, an dem wir sehr kranken. Und das Zweite, das ist jetzt mehr so ein branchenspezifisches Ding in der Dentalbranche, tatsächlich das Bewusstsein, sich mit seiner eigenen Führungskompetenz auseinanderzusetzen und die zu schulen. Weil die Schwierigkeit ist, und ich glaube, das gibt es in anderen Branchen, die ähnlich aufgestellt sind, gibt es das auch. Die Zahnärzte haben Zahnmedizin studiert, nachvollziehbarerweise. Das heißt, sie sind als Fachspezialist ausgebildet. Jetzt gehen die irgendwann in eine Praxis behandeln. Jetzt kann man noch sagen, naja, dann sind sie ja in ihrer Rolle Fachspezialist. De facto übernehmen sie gegenüber ihren Assistenzen, selbst wenn sie angestellt sind, eigentlich schon so eine erste fachliche Führungsrolle. Spätestens, wenn sie selbstständig sind, entsteht so ein Dreieck aus Fachspezialist, Führungskraft und Unternehmer. Und jetzt hast du aber zwei von drei Rollen nicht gelernt. Und versuchst dich aber an das zu klammern, was du gelernt hast, nämlich der Fachspezialist. Und das sind dann ganz oft die Zahnärzte, die nachvollziehbarerweise, das ist gar kein Vorwurf, versuchen darauf zurückzuziehen, aber ich will doch nur bohren und die Patienten behandeln. Ja, aber du hast dich entschieden, eine eigene Praxis zu machen, damit hast du dich entschieden, Unternehmer zu sein und Verantwortung für deine Mitarbeiter zu übernehmen. Also ein Dreiteufelsnamen sorgt dafür, dass du auch diese Rolle ordentlich ausfüllen kannst und bilde dich genauso, wie du das für Zahnersatz, für Ästhetik, für Wurzelkanalbehandlung, für all deine fachlichen Themen hast, bilde dich auch auf dem Thema Führung weiter und aus. Das bist du den Leuten, für die du Verantwortung übernommen hast, das bist du denen schuldig.
Ja, du hast massiv Verantwortung dann.
Ja. Und dann sind wir wieder dabei. Übernahme von Verantwortung. Ja. Also ich glaube, das ist so eine Überschrift, bei der lande ich eigentlich immer wieder.
Ja. Was darfst du jetzt einer jungen Führungskraft raten, die das erste Mal in das kalte Wasser geworfen wird? Weil eben, du hast das gerade gesagt, meistens wachsen wir ja in einer Führungsposition rein. Wir lernen es ja nicht wirklich. Was wäre so das, der erste Impuls, wenn du sagst, hey, da kommt jetzt jemand, der in zur Führungsposition neirauscht. Was darfst du dem raten?
Ja, zwei Dinge. Also tatsächlich kümmere dich darum, dass du die Instrumente eben tatsächlich lernst, weil Führung kann man lernen. Das zweite ist, akzeptiere, dass du Fehler machen wirst. Die Erwartungshaltung, dass du das von Tag 1 an richtig machen wirst und dass dich immer alle lieb haben und dass es nie jemanden geben wird, der mit einer Entscheidung mal nicht einverstanden ist oder das vielleicht auch mal, das ist unrealistisch. Du wirst jemandem auf die Füße treten, du wirst Fehler machen und irgendwer wird irgendwann zu dir kommen und sagen, Chef, fand ich scheiße. Mhm. Oder kommt gar nicht zu dir, sondern erzähl's wem anderen. Das wird passieren, mach deinen Frieden damit. Und Brückenschlag zum Start vom Gespräch, überprüf deine Haltung, willst du diese Verantwortung übernehmen? Bist du den Menschen, für die Verantwortung übernimmst, wie stehst du denen gegenüber? Hast du es mit Müller, Meyer, Huber zu tun, wo du sagst, so, jetzt habe ich hier das Sagen und jetzt sage ich euch mal, wie der Hase läuft? Oder ist das eine Haltung, dass du sagst, so, und ja, ich nehme diese Verantwortung an und jetzt schauen wir mal, was wir hier Gutes draus machen können und welchen Beitrag können auch alle die in der normalen Mitarbeiterfunktion dazu beitragen, dass das Ganze gut wird. Weil nur weil du als Führungskraft unterwegs bist, heißt du nicht, dass du alleine die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Ich lese gerade ein Buch zum zweiten Mal, Führen mit Hirn vom Sebastian Pups-Pardigol, der zusammen mit dem Gerald Hüther aus der Hirnforschung das Thema hoch und runter beleuchtet hat, mittlerweile vor etwas über 10 Jahren. Und die Quintessenz aus den ganzen Unternehmen, die sie untersucht haben, ist, je mehr Entscheidungskompetenz die Führungskräfte an ihre Mitarbeiter abgegeben haben, desto besser steht das Unternehmen unterm Strich da. Und dazu musst du dich aber wieder, schließt sich der Kreis, mit dir selber beschäftigen, mit dem, was deine Haltung ist, mit dem, wie du agierst. Und eigentlich, das ist so ein bisschen kontraintuitiv, du denkst eigentlich, wenn du die Führung übernimmst, musst du die Zügel in die Hand nehmen. Tatsächlich musst du lernen, sie dann loszulassen.
Ja, das ist ein super Bild.
Schon, oder?
Ja, ein mega Bild. Ja, ich finde es unglaublich spannend, weil es ist so ein unglaublich spannendes Thema, das, glaube ich, jetzt gerade so die letzten 10, 15 Jahre unglaubliche Wendungen erfahren hat. Mhm. Und es ist aber so unglaublich wichtig ist. gerade mit der Entwicklung.
Es ist entscheidend für den Unternehmenserfolg, vollkommen branchenunabhängig. Ich glaube, es ist entscheidend, weil überall da, wo sich die Leute frei entfalten können, sich selber einbringen können, kannst du es messbar machen, wie sich Umsätze, Gewinne, alles Mögliche entwickelt. Und überall da, wo das nicht der Fall ist, kannst du die Wetten draufsetzen, wann das Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten kommt. Und ja. Stichwort Arbeitsmarkt ist ein sehr verschärfender Faktor, der das in Zukunft noch schneller und noch stärker ans Licht fördern wird, wo die Kultur stimmt und wo sie nicht stimmt.
Also, kümmert es euch um euch selber. Schaut, dass fit seid, dass wach seid, dass lernt, wie man führt.
Ja.
Alex, ihr zum Schluss noch drei ein bisschen persönlichere Fragen.
Hau raus,
ich leg los. Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Boah.
Was zum Essen.
Davon ist grundsätzlich genug da, davon darf es ab und zu sogar ein bisschen weniger oder zumindest etwas anders sein. Wovon mehr? Das ist fast so ein bisschen vermessen, wenn ich für mich eigentlich den Eindruck habe, ich habe alles und von vielem auch mehr als genug. Manchmal wäre so ein Mehr an Genussmomenten, Zeit für auf den Berg gehen oder Zeit, um mal müßig zu gehen und nur im Gras beim Wachsen zuzuschauen. Mhm. Davon darf es ab und zu gerne mehr sein, aber auch da, das ist meine eigene Verantwortung, mich darum zu kümmern, dass diese Zeit da ist.
Also so ein bisschen Zeit für Stille und Einkehr.
Ja, genau.
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist genau der Spagat, den wir ja, wenn du im Unternehmertum unterwegs bist, den du glaube ich, hast, dass man auf der einen Seite immer was vorwärts bringen will, an Dingen arbeitet, eben jetzt mit Menschen, an Menschen, am Unternehmen, an sich, dass man trotzdem es schafft, in die Ruhe zu gehen.
Es ist sogar zwingend notwendig, weil wann kommen dir die guten Ideen?
Ja, genau dann.
Dann, wenn dein Kopf sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, also die typischen Ideen, die unter der Dusche, auf dem Klo oder beim Rasenmähen kommen, dann, wenn du mit deinem Kopf in so einem ganz entspannten, diffusen Zustand bist, weil nur dann das Gehirn kreativ werden kann. Mhm. In dem Moment, wo du Listen abarbeitest und im Struggle bist, alles unter einen Hut zu bringen, da bist du ja alles aber nicht kreativ, da bist du getrieben.
Ja.
Und drum ist, also ich glaube, der wahre Luxus, von dem es ab und zu mehr sein darf, ist Zeit.
Ja. Und dann halt es zu schaffen, diesen Switch hinzubekommen, gell?
Ja.
Aus dem getriebenen Zustand in die Ruhe zu kommen.
Ja.
Je kürzer diese Zeitspanne ist, umso leichter kannst du natürlich Phasen rausnehmen.
Ja, und auch das kann und muss man lernen, die Arbeit Arbeit sein zu lassen.
Das stimmt. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Grundsätzlich erstmal als überwiegend sympathischer Zeitgenosse. Das wäre mir das Wichtigste. wenn es dann noch ein paar gibt, die sagen, Mensch, vom Alex oder durch den Alex habe ich das eine oder andere gelernt oder hat mir geholfen, für mich weiterzukommen, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
Hm.
Ja.
Schön. Du bist ein guter Mentor.
Danke.
Also ich finde das total schön. Das ist jedes Mal, wenn wir zusammen sind oder sowas, du haust teilweise, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber so Dinge raus, wo zumindest mir und der Marie geht so, wo immer mal wieder was hängen bleibt, wo du sagst, wow, da hat er einen Punkt erwischt. Das macht jetzt gerade echt verdammt viel Sinn.
Also, ich hab so ein Feedback letztens schon mal bekommen. Ich habe so ein bisschen das Problem, das richtig gut annehmen zu können, weil mir tatsächlich ganz oft nicht bewusst ist, ob das, was ich sage, jetzt so super bedeutungsschwanger ist oder für den anderen so einen Impact hat. Weil für mich sind das ja meine normalen Gedanken.
Ja.
Also für mich sind diese Dinge jetzt nicht so außergewöhnlich, dass ich sage, boah, jetzt habe ich aber einen aufs Brett gelegt, weißt du? Für mich fühlt sich das anders an. Aber wenn du das so empfindest, wenn das bei dir so eine Auswirkung hat, dann freut mich das sehr.
Ja, also das ist uns auf alle Fälle schon aufgefallen.
Das ist gut.
Letzte Frage. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Eins, wo du weißt, wenn es jetzt in der Stunde vorbei wäre, ist nichts offen geblieben. Wo du nicht bereuen musst, etwas nicht getan zu haben. Ja, ich glaube, so lässt sich es ganz allgemein zusammenfassen. Also wenn ich wüsste, okay, jetzt läuft die Zeit ab und ich habe jetzt noch eine kurze Zeitspanne, dann darf es keine allzu lange To-Do-Liste geben, die ich jetzt noch ganz dringend abarbeiten müsste.
Bist du da schon? Also abgesehen davon, dass man ja bestimmt Dinge einfach hat, die man gern macht hat und jetzt nicht unbedingt abtreten möchte.
Ich würde ganz grundsätzlich die Zeit in diesem Zustand auf dem Planeten noch ein paar Jahre genießen. Ich glaube, statistisch bin ich jetzt so gerade auf der Halbzeit.
Ja.
Nee. Also selbst wenn ich wüsste, jetzt wäre es dann gleich rum. Nichts, was jetzt wirklich elementar fehlen würde. Und die Dinge, wo man vielleicht im materiellen Sinne drüber nachdenkt, die haben, wenn man ehrlich ist, keine wirkliche Bedeutung. Hm. Also das ist nett, das ist Spielerei, aber ernsthaft Bedeutung. Und dann sind wir wieder dabei, haben ja eigentlich die Beziehung zu den Leuten. Ja. Nee, ich glaube, es würde nicht so viel übrig bleiben. Und trotzdem wünsche ich mir, dass da noch... Ja.
Nur viel Zeit.
40, 50 Jahre, dass ich noch Zeit habe und einen Großteil davon sehr gesund.
Ja.
Ja.
Schön. Total schön. Alex, vielen, vielen Dank, dass du halt dir die Zeit genommen hast. Es ist immer wieder eine Freude und wie gesagt, ich finde es total schön, dass du halt dein Wissen und deine Gedanken zum Thema Führung geteilt hast, weil das ist ein unglaublich wichtiges Thema.
Ich danke dir für die Einladung, die Gelegenheit dieser Gedanken weiter zu verbreiten, weil ich glaube, selbst wenn der ein oder andere sie schon ein paar Mal gehört hat, ein bisschen anders formuliert, von jemand anderem vorgetragen, das kannst du nicht oft genug hören. Mhm. Dafür sind diese Themen zu wichtig und zu relevant. Deswegen danke für die Gelegenheit.
Sehr gern. Alex, danke dir.
Danke dir, Markus.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.